Radio SRF. International. Eine Sendung von Bruno Kaufmann. Gut 3 Stunden dauert der Flug von Mitteleuropa nach Island. Hier auf halbem Weg zwischen Europa und Nordamerika taucht mitten im kühlen Nordatlantik eine auf den ersten Blick unwirkliche Landschaft auf. Sie ist voller Krater und kleiner Hügel. Sie ist so karg, dass sie an eine Mondlandschaft erinnert. Die Landung auf Islands internationalem Flughafen Keflavik erfolgt mitten in einer schneebedeckten, fast menschenleeren Umgebung. Nur, der Schnee ist nicht weiß, sondern schwarz. Auch 3 Jahre nach dem schweren Ausbruch sind immer noch Spuren sichtbar. Die Asche des Vulkans Eyjafjallajökull legte damals den Flugverkehr in halb Europa tagelang lahm. Nur Island selbst blieb wegen der starken Westwinde damals von den direkten Auswirkungen dieses Vulkanausbruches weitgehend verschont. Ganz anders verhielt es sich mit der globalen Finanzkrise. Sie traf den Inselstaat 2008 mit voller Wucht. Jahrelang hatten Islands große Privatbanken Vermögen angehäuft. Viel zu viel. Und als in New York Lehman Brothers pleite ging, das Vertrauen der Anleger schwand, brach der überdimensionierte Bankensektor in Island zusammen. Die Verstaatlichung der Banken trieb den Inselstaat nahezu in den Ruin. Die Arbeitslosigkeit stieg auf über 12%. Die Menschen gingen vor Wut auf die Bankenwelt, auf die Straße und schickten die Regierung in die Wüste. Das war vor 5 Jahren. Und wo steht Island heute? Die Spurensuche beginnt in der Hauptstadt Reykjavik, wo die Krise auch heute noch spürbar ist. Zwar wirkt die Innenstadt am frühen Morgen beschaulich. Kurz nach dem Sonnenaufgang am Stadtweiher Tjörnin, an dem das neumoderne Rathaus der isländischen Hauptstadt steht. Die ersten Spaziergänger tauchen auf und werfen den eifrigen Vögeln Brotstücke zu. Doch die vormittägliche Stille zeigt auch, dass die Bautätigkeit seit der Krise weitgehend zum Erliegen gekommen ist. So stört an diesem Frühlingstag keine Baumaschine das Stadtbild. Der Autoverkehr hält sich für eine Agglomeration von über 150.000 Menschen sehr in Grenzen. Viele Menschen haben ihre einst auf Pump erstandenen Stadtjeeps verkauft oder abgestellt. Sie sind nun zu Fuß oder mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Die Krise hat auch dazu beigetragen, dass einheimische Designgeschäfte, die einst prominent vertretenen internationalen Ketten wie H&M oder Benetton, abgelöst haben. Einzig in den bereits geöffneten Kaffeehäusern herrscht Betrieb und finden sich vornehmlich Einheimische vertieft in der Zeitungslektüre. Im winzigen Kaffeehaus Grey Kotturin an der zentralen Verfisgata sitzt an diesem Tag, wie fast jeden Morgen seit der Krise, Magnus Arni Skulason. Er ist Finanzberater und zurzeit unterbeschäftigt.
Ich muss sagen, kommst du gegen Krisena mit der Leica Rundlöhnfolz?
Früher war ich viel unterwegs in Europa, Amerika und der Karibik. Aber seit dem Crash vor 5 Jahren bin ich fast immer in Island, erzählt Magnus Arni. Als Besitzer einer Beratungsfirma hat er jahrelang ausländische Firmen beraten, die in Island ihr Geld anlegen wollten. Zum Beispiel in der Rohstoffbranche oder der Genindustrie. Dieses Geschäft lief bis zum Herbst 2008 gut, sehr gut sogar. Aber nach dem Bankencrash kam der Einbruch praktisch über Nacht, erzählt Magnus Arni Skulason. Der Zusammenbruch des isländischen Finanzsektors hat uns alle geschockt, denn wir Isländer sind unternehmerische Menschen und schrecken eigentlich vor nichts zurück. Jetzt aber muss jeder schauen, wie er über die Runden kommt.
Reyta vinna því að lækka skuldir heimilanna með ákveðnum aðgerðum til þess að endurskipuleggja skuldir.
Magnús Arni Skúlason, der zu besten Zeiten mehr als 10.000 Franken pro Monat verdiente, muss nun mit weniger als 2.000 Franken auskommen und lebt hauptsächlich von Ersparnissen. Sein Haus und Auto hat er längst verkauft. Nun lebt er gemeinsam mit seinem 17 Jahre alten Sohn in einer kleinen Wohnung im Stadtzentrum. Der 45 Jahre alte Ökonom sorgt sich nicht nur um seine eigene Situation, sondern auch um die der ganzen Insel.
Disneyland, að því leiti að við búum í hagkerfi sem er með gjaldeyrishöft.
Wir leben in einer sehr widersprüchlichen Zeit. Die große Krise hat uns zwar sehr wehgetan und wir sind auf Generationen hinaus verschuldet. Aber wachgeschüttelt hat uns diese Entwicklung nicht wirklich, denn viele haben ihre persönlichen Schulden vom Staat abgeschrieben bekommen und erhalten jetzt Subventionen der öffentlichen Hand, meint Magnus Arni Skúlason, der in Paris und London studiert hat. Nur zu gerne würde er wieder in der ganzen Welt Geschäfte machen und Kontakte knüpfen, statt allmorgendlich in der grauen Katze einen Kaffee Latte zu trinken. So schnell wird sich die Lage für die isländischen Geschäftsleute nicht ändern, denn Island lebte bis zur großen Krise einige Jahre lang sehr gut vom Bankensektor und Spekulationsgeschäften. Als dieser 2008 zusammenbrach, wurden die großen Privatbanken über Nacht verstaatlicht. Die isländische Währung verlor fast die Hälfte ihres Wertes. Noch heute sitzt der Schock über die Folgen des isländischen Finanzabenteuers sehr tief in diesem Land im Nordatlantik, auf halbem Weg zwischen Europa und Amerika. Das gilt zumindest für die Bankenbranche, wie Sigurdur Hannesson sagt, einer der letzten Pioniere der Privatbankiers des Landes, den wir in einem sehr bescheidenen, dreistöckigen Bürogebäude, dem Sitz der MP Banki, gleich hinter der markanten Hattelgrimskirche besuchen. Nur ungern erinnert er sich an den Ausbruch der Krise.
I'm not holding my breath that that will happen any soon, but I understand it, of course. It takes a lot of time to rebuild the trust.
Mein Berufsstand genießt in der Öffentlichkeit kein großes Ansehen mehr. Und ich kann das gut verstehen, sagt der 40 Jahre alte Leiter der isländischen MP Banki. Diese kleine Bank mit gut 50 Mitarbeitenden ist gegenwärtig das einzige Finanzhaus des Landes, das sich im Privatbesitz befindet. Alle anderen Banken sind nach der Verstaatlichung vor bald 5 Jahren immer noch in öffentlichem Besitz.
It was big and also these.
Zur großen Krise haben natürlich auch die Banken beigetragen. Sie dachten nur an sich und übernahmen keine Verantwortung für das Land, sagt der Bankier selbstkritisch. Die meisten seiner früheren Arbeitskollegen verloren im Zuge der Krise den Job und mussten sich nach neuen Möglichkeiten umsehen.
One of the good things about the crash was that people used their skills.
Das ist eine der positiven Folgen des Crashes. Viele Menschen können ihre Talente wieder gezielter einsetzen, nachdem sie früher alle von den Banken sofort nach Studienabschluss eingestellt wurden, sagt Sigurdur Hannesson. Er verweist auf ein paar neue, von ehemaligen Bankangestellten gegründete Firmen, die etwa Diabetiker-Spezialgeräte für den Weltmarkt produzieren oder eine Software entwickelt haben, die es Privathaushalten erlaubt, die eigenen Ausgaben zu analysieren. Das sind erste erfolgreiche Gehversuche nach dem Zusammenbruch des einst so mächtigen Finanzsektors, betont der Bankier.
They're making software company called Manica.
Tatsächlich hat sich der Arbeitsmarkt etwas erholt und die Arbeitslosigkeit ist Ende März erstmals wieder unter die 5%-Marke gesunken. Gleichzeitig ist die Wirtschaft im letzten Jahr um über 3% gewachsen, nachdem sie 2009 um fast 10% eingebrochen war. Aber trotz sinkender Arbeitslosenzahlen, trotz wachsender Wirtschaftsleistung, von Zuversicht und Optimismus ist in Islands Geschäftswelt noch kaum die Rede. Privatbankier Hannesson ordnet den Grund im Hin und Her in der Steuerpolitik, wie sie die rot-grüne Regierung in den letzten 4 Jahren betrieben hat.
I think about 200 changes on the legislation regarding taxes over the last 4 years. It's a high number and imposes some uncertainty as well.
Die Steuergesetzgebung ist alleine unter dieser Regierung mehr als 200 Mal geändert worden. Das ist eine sehr hohe Zahl und schafft Unsicherheit, sagt er. So wurde beispielsweise die Mehrwertsteuer alleine über ein Dutzend Mal verändert. Vor allem aber stört sich Hannesson an den während der Krise eingeführten scharfen Kapitalkontrollen. Denn wie jüngst in Zypern beschränkte auch die Regierung auf Island nach der Verstaatlichung der großen Banken den internationalen Zahlungsverkehr. Seither können ausländische Investoren ihre in Island angelegten Mittel nicht mehr abziehen. Und den Isländern ist es nur sehr eingeschränkt möglich, isländische Kronen in ausländische Währungen umzutauschen. Die Folge dieser Politik der Kapitalkontrollen ist, dass Island über relativ große Währungsreserven verfügt, die in den letzten Jahren unter anderem zur Aufrechterhaltung der sozialen Wohlfahrt eingesetzt wurden. Dies hat zwar die direkten Folgen der Krise für viele Menschen abgefedert, dadurch sei aber auch die Weiterentwicklung des Landes gehemmt worden, moniert der Vorsitzende des isländischen Arbeitgeberverbandes Vilhjálmur Egilsson.
The capital controls were in my mind a colossal mistake. And the problem that they were supposed to solve is always getting larger.
Die Einführung dieser Kapitalkontrollen war ein großer Fehler, denn sie haben unsere Probleme verschärft. Dabei geht es um Einlagen ausländischer Personen und Firmen, welche diese am liebsten abziehen würden, dies aber nicht dürfen. Stattdessen wachsen diese Gelder dank den relativ hohen isländischen Zinsen immer weiter an und machen somit eine Beendigung der Kapitalkontrollen immer schwieriger.
Growing and in the end the problem is getting larger and larger and larger.
Als einzigen möglichen Ausweg sieht der Arbeitgeberpräsident die Anbindung der isländischen Krone, der kleinsten unabhängigen Währung der Welt, an den Dollar oder die norwegische Krone. So viel zur Sicht der Bankenwelt und Arbeitgeber, die sich die Rückkehr des freien Kapitalverkehrs ohne staatliche Einschränkungen wünschen. Doch auch in Island schlagen die Kirchenglocken nicht überall auf die gleiche Weise wie in Reykjavik. Und es gibt auch eine andere Sichtweise auf das Vorgehen der isländischen Regierung, die mit ihrer Politik der Verstaatlichung der Banken und der Kapitalkontrollen dazu beigetragen hat, dass es in Island namentlich im sozialen Bereich nicht zu einem ähnlichen Kahlschlag gekommen ist wie etwa in Griechenland oder Portugal. Das zeigt ein Besuch im schwach besiedelten Nordosten des Landes. Im malerischen Hafen von Húsavík wird im Unterschied zur Hauptstadtregion von Reykjavík gehämmert und gebohrt. Entlang des Wassers fahren Baggerpalette mit Backsteinen heran. Unweit des Kais werden neue Mauern hochgezogen.
This is the lower floor here with the 7 rooms and then there will be 4 more upstairs.
Hier richten wir ein Gästehaus mit 19 Zimmern ein. Dazu betreibe ich eine weitere Pension im Ort mit nochmals 12 Zimmern, erzählt der junge Unternehmer Örlüger Fnefjell. Die Krise hat den ausgebildeten Bibliothekaren nach Hause gebracht. Zunächst hatte er nach Studienabschluss einige Jahre bei einem Finanzinstitut in Reykjavik gearbeitet und verlor dann, wie so viele andere im Winter 2009, die Stelle. So kehrte er in seinen Heimatort Húsavík zurück, wo er sich nun also als Hotelier versucht und dabei sein Interesse für die Raumfahrt gleich mit den Gegebenheiten vor Ort verbindet. So erinnern viele Bilder, Bücher und Gegenstände in Nefjells Gästehäuser an die einstigen Trainings der Apollo Crews in den 1960er Jahren, die im Hinterland von Húsavík mondähnliche Landschaften vorfanden. Dass es nun aber in Húsavík neue Gästebetten braucht, hat nichts mit Neil Armstrong und seinen Kollegen zu tun, sondern mit der häufigen Präsenz anderer Wesen in den Gewässern vor Húsavík, 700 Kilometer nordöstlich von Reykjavík.
it's an oil sailing is a it's a family company when it bought the first vessel.
Vor der Krise haben wir hier die Wale gejagt und verspiesen. Jetzt haben wir gelernt, sie stattdessen zu beobachten und am Leben zu lassen. Dafür mussten wir aber zunächst die Regierung überzeugen und eine Lizenz erhalten. Jetzt aber kommen mehr als 150.000 Besucher jedes Jahr nach Húsavík, erklärt Arni Sigurbjarnason, der Gründer des ersten Whale-Watching-Unternehmens auf Island. Seit Ausbruch der Krise ist Island zu einer preisgünstigen Reisedestination geworden. Aufbauend auf diesem Tourismusgeschäft entwickelt nun Sigurbjarnason seine Aktivitäten weiter, unter anderem mit den ersten Beobachtungsschiffen, die mit Sonnenenergie betrieben werden, und einem Wal-Erlebnispark an der Küste, der im nächsten Jahr eröffnet werden soll. Dies unterstreicht die wachsende Rückbesinnung auf eigene Ressourcen, nachdem das Finanzplatzabenteuer gescheitert ist. Gleich neben Arnis Büro steht ein alter Schuppen am Hafen von Húsavík, in dem früher Fische zum Trocknen aufgehängt wurden. Jetzt ist es das Atelier der Architektin Arnhildur Pálmadóttir. Auch sie ist nach jahrelanger Berufstätigkeit in London und Paris in ihren Heimatort Húsavík zurückgekehrt. Im Nachzug zur Krise sind fast 10% der isländischen Bevölkerung ausgewandert. In den letzten Monaten ist nun aber eine Trendwende sichtbar.
We moved back to Iceland. We came home during Christmas time and stayed with my parents and just thought, what on earth are we going to do? Because there was no job.
Als ich vor einigen Jahren nach Island zurückkehrte, gab es wegen der Krise überhaupt keine Jobs. So entschied ich mich, etwas Eigenes hier in Húsavík aufzubauen, sagt die 36 Jahre alte Arnhildur Pálmadóttir. Nicht zuletzt dank der Weiterverbreitung des Internets kann sie auch von hier aus weltweit an Projekten arbeiten. Dazu versucht sie, lokale Aufträge als Architektin zu erhalten und hält sich mit einer kleinen Werkstatt wirtschaftlich über Wasser, in der sie mit modernster Lasertechnik von ihr designte Touristensouvenirs herstellt. In den Augen der jungen Architektin ist es für einen Ort wie Húsavík entscheidend, dass es mit Hilfe modernster Technik möglich wird, etwas Eigenes zu produzieren und nicht einfach Rohstoffe zu exportieren. Das möchte sie auch den jungen Menschen vermitteln, denen sie an der lokalen Schule Kunstdesign unterrichtet. Auf dem Schulhof der Borgarhólskúli spielen Kinder der 5. Klasse Fußball. Borgarhólskúli ist die größte Schule der 3000-Seelen-Gemeinde Húsavík, deren Fläche jener des Kanton Wallis entspricht.
301 Students. From the age 6 to 16, there are about 42 teachers. Yeah, about 30 other employers.
An unserer Schule haben wir heute 301 Schüler und etwa 70 Lehrkräfte. Das sind viele Angestellte, ich weiß es. Und wir hätten gut Platz für bis zu 400 Kinder, sagt die Schulleiterin Sorgenør Reykjalin Vikfusdottir. Und betont, dass ihre Schule nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber im Ort ist, sondern auch Spiegel für die wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Region. Konkret, nach Jahrzehnten des Niederganges und der Abwanderung hat sich die Situation in den letzten Jahren stabilisiert und für die nächste Zukunft wird sogar mit einem leichten Wachstum gerechnet. Bei dieser Kehrtwende spielt die Schule eine wichtige Rolle, betont die Rektorin der Borgarhólskúli.
We try to introduce to them this community.
Wir wollen die jungen Menschen auf das Leben hier vor Ort vorbereiten, damit sie lernen, mit den hiesigen Verhältnissen zu leben und daraus etwas zu entwickeln, sagt Sorgenør Reykjalin Vikfusdottir. Sie erwähnt berufsvorbereitende Kurse an ihrer Schule für Kleinunternehmer, Reiseführer und Energiefachleute. Diese Ausrichtung deckt sich mit den strategischen Zielen der Gemeindeführung, die sich schon seit langem mit dem Strukturwandel in der isländischen Provinz befasst und damit schon lange vor dem großen Bankencrash begonnen hat, die Weichen neu zu stellen, wie Bürgermeister Bergur Elias Augustsson betont.
We have actually been working with four elements.
Auch wenn wir zu unseren traditionellen Branchen wie der Fischerei und der Landwirtschaft Sorge tragen wollen, müssen wir einsehen, dass künftig die meisten Arbeitsplätze mit dem Tourismus und der Energiebranche zu tun haben, sagt Bürgermeister August Zon. Zu dessen Aufgaben gehört es, ausländische Investoren in das entlegene Nordostisland zu locken. Dies trotz der rückläufigen Subventionen und trotz der geltenden Kapitalkontrollen, die den Zahlungsverkehr einschränken. So hat sich beispielsweise der chinesische Milliardär Wang Nubo bereit erklärt, östlich von Husavik eine riesige Touristenanlage mit Hotels, Residenzen und Golfplätzen bauen zu lassen. Er will dafür in einem ersten Schritt über 100 Millionen Franken investieren. Bürgermeister Bergur Elias Augustsson ist hörbar stolz darauf.
There are seven people living there. Nine people living there.
Im betroffenen Gebiet gibt es heute nur noch ein paar Höfe. 9 Menschen leben dort. Uns gefallen die Pläne von Herrn Nubo, da sie einen naturnahen und nachhaltigen Tourismus in einer einzigartigen Landschaft anstreben, betont der Bürgermeister.
We have been working on this matter for almost a year before it went to media.
Das Projekt des chinesischen Investors erinnert an jenes des Ägypters Sami Saviris in Andermatt in den Schweizer Alpen. Es wartet immer noch auf die Zustimmung der Regierung aus Reykjavik. Der bisherige linke Innenminister Ögmundur Jonasson hat dies bislang nämlich abgelehnt, mit dem Argument, dass Investitionen, die nicht aus dem EWR kommen, besondere Auflagen erfüllen müssen, die Herr Nubo nicht erfüllt. Glaubt man jedoch den Umfragen, wird es nach den Wahlen vom nächsten Wochenende zu einem Regierungswechsel kommen. Und damit dürften die Chancen auf eine Realisierung des Projektes markant steigen. Denn die bisherigen bürgerlichen Oppositionsparteien haben sich im Wahlkampf positiv zum chinesischen Engagement in Nordostisland geäußert. Und noch in einem weiteren Fall sieht es vielversprechend aus für das Bestreben von Bürgermeister Augustsson, neue Projekte zu realisieren. In der Lobby des Hotel Voss werden an diesem Nachmittag der Lokalbevölkerung die Pläne für den Bau einer Silikonfabrik einige Kilometer nördlich des Ortszentrums vorgestellt. Auf Einladung der Gemeindebehörden sind Vertreter des deutschen Chemie-, Energie- und Logistikkonzerns PCC im Firmenflugzeug nach Husavik gekommen. Die Projektleiterin heißt Sabine Kreuger.
Es begann eigentlich damit, dass in Polen eine Quarzitmine zum Verkauf stand. Silizium aus der Mine, Herstellung von Siliziummetall. Mit solchen Ideen haben wir eben angefangen, nach einem Standort zu suchen. Und da das auch stromintensiv ist, gibt es in Europa, wenn man eben sucht, für langfristige Strombezugsquellen eigentlich nur Island.
Dass der mitteleuropäische Konzern gerade das abgelegene Husavik für den Bau einer Silikonproduktionsanlage ausgesucht hat, hängt mit dem langfristig stabilen, günstigen und umweltschonenden Strom aus einem geothermischen Kraftwerk zusammen. Etwa 80 Arbeitsplätze sollen entstehen. Und dies wird natürlich in Husavik sehr gerne gesehen. Am Abend nach der Präsentation des Projektes herrscht im lokalen Pub deshalb eine gute Stimmung. Nicht nur beim Lokaltroubadour Sepp Bür, sondern auch den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern. Die Stimmung im kleinen Pub von Husavik ist nicht zuletzt deshalb so gut, weil nun 5 Jahre nach Ausbruch der großen Krise erstmals die wichtigsten Impulse nicht mehr vom urbanen Zentrum Reykjavik, sondern von der Provinz ausgehen. Das schafft Selbstvertrauen und Zuversicht. In der Hauptstadtregion hat die Bevölkerung in den letzten 5 Jahren um mehrere Prozent abgenommen. In der Provinz jedoch etwas zugelegt. In den letzten 12 Monaten sind zudem erstmals wieder mehr Menschen nach Island zurückgewandert, statt ausgewandert. Für Gudmundur Frimansson, der an der Universität von Akureyri in Nordisland Ethik und Philosophie lehrt, zeigt die Entwicklung, dass Island ernsthaft begonnen hat, Lehren aus der Krise zu ziehen.
I'm not an economist. I would consider it, one of the things I should be doing is to actually
Ich bin kein Ökonom, aber wir müssen uns mit wirtschaftlichen Fragen auseinandersetzen, betont Professor Frimansohn und fügt im Hinblick auf die Krise hinzu, die verantwortlichen Politiker hätten die damalige Entwicklung stoppen müssen. Das haben sie nicht getan.
The system is getting out of hand. It's becoming far too large. But they didn't.
Eine ganz klare Kritik an der früheren bürgerlichen Regierung, die nach wochenlangen Protesten zurücktreten musste. Einen ganz anderen Weg schlug die spätere rot-grüne Koalition ein. Sie überließ das Krisenmanagement nicht irgendwelchen Technokraten in Brüssel, sondern nahm die Angelegenheit in die eigenen Hände. Dazu gehörten zwei Volksabstimmungen über die Übernahme der Auslandsschulden der gescheiterten Privatbanken. Zweimal sagten die Isländerinnen und Isländer Nein zu den entsprechenden Abkommen der Regierung mit Großbritannien und den Niederlanden über die Schulden der Privatbank iSafe, an deren Begleichung die Steuerzahler beteiligt werden sollten. Das sorgte zunächst für dicke Luft mit London und Den Haag. Doch zu Beginn dieses Jahres gab ein Urteil des EFTA-Gerichtshofes den Isländerinnen und Isländern Recht auf der ganzen Linie. So gerne sich Island heute als Modell für einen vernünftigen und demokratischen Umgang mit der Finanzkrise sehen möchte und von vielen in der ganzen Welt auch gesehen wird, so schwer tut sich das kleine Land aber gleichzeitig mit dieser Rolle. Das hat einen triftigen Grund, meint Professor Frimansson an der Universität Akureyri.
The Icelandic political culture is much more confrontational. We have not managed to develop a consensual culture that's the dominating culture in Scandinavia.
Im Unterschied zu vielen anderen europäischen Gesellschaften sind wir nicht sehr gut im Kompromisse schließen. Unsere ganze politische Kultur ist dezidiert konfrontativ, sagt Gudmundur Frimansson. Damit trifft er ins Schwarze. Denn die seit 2009 erstmals regierende rot-grüne Mehrheit hat sich nicht nur sehr viel vorgenommen. Sie hat es vor allem auch verpasst, dafür breit abgestützte Mehrheiten zu suchen. Und das hat dazu geführt, dass trotz einem insgesamt recht erfolgreichen Krisenmanagement wichtige Weichen für die Zukunft Islands noch nicht gestellt werden konnten. Gut möglich, dass die rot-grüne Regierung dafür bei den Wahlen am nächsten Wochenende die Quittung erhält.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.